Hallo, willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Number One Holistic Health Podcast aus Windhoek, kurz in Ägypten gewesen und jetzt zurück in Amsterdam.
Live.
Huch, ja, ziemlich live. Wir sind seit zwei Tagen sind wir zurück und du weißt ja, ich versuche, dass du bei deinem ganzen Trubel immer am Laufenden bleibst und erfährst, wie du ein schönes, gesundes und achtsames Leben hast. Alles startet mit dem ersten Bissen und ein paar Sinnfragen. Und genau deshalb bin ich da. Ich bin Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin. Dein Host in der aktuellen Duo-Folge, denn du hast ihn wahrscheinlich schon gehört, auch Markus sitzt bei mir heute an den Turntables und wir freuen uns ungemein, dass du wieder zugeschaltet hast. Und die Themen hier am Küchentisch, die wechseln ja natürlich mit Fokus auf einem gesunden Ernährungs- und Lebensstil. Und ein paar Folgen haben wir aber auch schon, da geht es ums Reisen und das machen wir heute auch wieder. Reisen und Essen, keine zwei Dinge, lassen sich schöner miteinander kombinieren. Und weil ich ja auch eine Reisesparte auf meinem Blog habe, wo ich mit 27 Bites kulinarische Einblicke aus der Welt teile, sprechen wir heute über Hurghada.
Hurghada.
Hurghada. Markus ist mit dabei. Jetzt sitzt er noch ziemlich ruhig neben mir und schaut sich noch ein bisschen die Urlaubsfotos an. Ich würde sagen, wir hüpfen direkt rein in die Folge.
Immer wenn wir so sprechen über das Reisen, wir zwei, das hört sich so an, das ist ja alles völlig unkompliziert. Wir sind einfach unterwegs und jetzt sind wir vor zwei Tagen wieder heimgekommen. Aber dass das Ganze schon hin und wieder auch ziemlich kompliziert sein kann, das wissen ja die Leute gar nicht. Michaela, magst du mal erzählen, wie so unsere Heimreise funktioniert hat?
Ja, also das Reisen schaut immer tatsächlich ein bisschen zu schön aus, um wahr zu sein. Und wie oft Markus schon geflucht hat und wir gerade...
Kruzifix!
Ja, und wir gesagt haben, nie wieder reisen wir. Und dann gefällt es uns doch immer wieder so gut. Ja, die Heimreise war ziemlich turbulent und auch noch, es steckt mir noch tatsächlich in den Knochen, denn... Wir sind um 10:30
Am Abend
gelandet in Düsseldorf.
Warum reden Sie jetzt von Düsseldorf?
Es ist circa 2,5 Stunden von Amsterdam weg und wir haben tatsächlich diesen Airport gewählt. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber Amsterdam, obwohl es so ein Drehkreuz ist, hat keine gescheiten Flüge angeboten.
Das ist der offizielle Grund. Eigentlich wollte man sicherstellen, dass wir in einem richtigen Urlaubsflieger sitzen.
Genau.
Wo man wirklich auch so
sehr vielen Deutschen und sehr, sehr vielen Kindern.
So viele Neugeborene wie möglich, einfach um so richtig den Gusto zu bekommen. Und ich würde sagen, wer richtig Bock auf das hat, Condor. Fliegt's mit der Condor.
Sehr gut. Und dann, 10:30 gelandet, Flug mit Auto geschnappt, heimgefahren nach Amsterdam. Um 2 Uhr morgens waren wir wieder zurück in Amsterdam. Kurze Nacht.
Taufrisch.
Kurze Nacht gehabt, denn ich musste dann am nächsten Tag schon wieder arbeiten. Zack, boom. Okay, aber nichtsdestotrotz, es war es trotzdem wert. Und genau um diese Folge soll es heute ein bisschen gehen. Lohnt sich Hurghada, Ägypten? Auch wenn es auf den ersten Blick mal nach einer super Pauschalreise, super Massentourismus klingt und auch zugegebenermaßen mich extremst abgeschreckt hat.
Aber dann ist der Markus ins Spiel gekommen. Und der Markus, ja. Das muss ich aufpassen, soll man in der dritten Person von uns reden, dass man es...
Ja, wie damals bei Facebook. Was machst du gerade? Markus macht gerade. Nein, aber ich muss auch sagen, der Urlaub ist ja ziemlich spontan gekommen.
Ja, bei mir
wir
nicht.
Wir wollten ja gar nicht wegfliegen.
Das war schon immer klar. Vor 10 Jahren war ja schon mal mit einem guten Freund, mit dem Thomas, in Hurghada. In der Summer
Bay. Wo liegt denn eigentlich Hurghada? Magst du das mal sagen?
Also geografisch bin ich so schlecht, ich weiß
An
nicht. Es dürfte, nachdem es auch im Meer steckt vom Hotel, am Namen steckt vom Hotel, am Roten Meer liegen.
Sehr gut. In Ägypten.
In Ägypten, ja. Und das war es dann auch schon wieder. Hurghada, eine wirklich tolle Stadt. Erste Service-Note ist auch gleich, die haben ein super neues Shopping-Center.
Ja, also Hurghada, wie viele Einwohner hat Hurghada?
Gute Frage. Wer das weiß, kann doch gern mal das Ganze zuspielen. Was würdest du ungefähr schätzen, bevor du da jetzt googelst?
Ich google gerade nebenbei.
50.000, nein, 120.000.
160.000.
Ja, so
okay.
Wie Linz.
Okay, das ist ziemlich viel, für das eigentlich ziemlich klein und beschaulich alles wirkt. Wir sind dann in die Summer Bay gefahren und ich kann es dir sagen, Summer Bay, beste Bay. Wir gehen dann gleich ein bisschen auf die Vorteile ein. Aber genau, wir wollten eigentlich gar keinen Urlaub machen. Und dann war aber der April... So schlechtes Wetter. Es hat dann noch immer um die 6 Grad.
Also das mit der Aussage, wir wollten keinen Urlaub machen, das finde ich schon etwas frech, dass da schon wieder dem Publikum so rotzfrech ins Ohr gelogen wird. Weil also der Urlaub, vielleicht auch nicht Urlaub, mehr die Flucht aus dem kalten und regnerischen Wetter in Amsterdam, weil jemand der kleine Mickey Maus ist und alle 2 Monate ein bisschen Sonne am Bauch braucht, weil sonst wird jemand unausstehlich.
Ich brauche das wirklich, oh mein Gott. Na gut, auf alle Fälle hat Amsterdam Airport nichts Gescheites hergegeben. Wir haben alles geschaut, von Griechenland über Teneriffa.
Dubai.
Nix hat passt. Und dann ist es in Erinnerung geschwollen und hat sich an Kempinski erinnert. Oh, keine Werbung an dieser Stelle übrigens. An ein Hotel in Hurghada, das ihm damals gefallen hat.
Ja.
Wo er allerdings, 2 Tage so, was davon gehabt
so richtig, hat. So richtig genießen konnte ich es damals nicht, weil nächste Service-Information. Das Wasser in Ägypten ist nicht optimal zum direkten Verzehr geeignet. Und auch wenn ich das jetzt nicht glasweise getrunken habe, aber damals dürfte es noch so gewesen sein, dass die Eiswürfel im Mojito, die waren Trinkwasser und die haben wir hübsch zugesetzt.
Das heißt, von der einen Woche hattest du genau 2 Tage was.
Und aber die 2 Tage waren super.
Und die 2 Tage sind dir anscheinend auch so toll in Erinnerung geblieben, dass du gesagt hast, wir fahren dahin. Und das war...
Da war das was.
Ja, also kleiner, also die Folge geht ja darum, lohnt sich Hurghada. Und natürlich muss man wissen, auf was man sich einlässt. Das ist wirklich eine Pauschalreise.
Und was ist denn überhaupt? Was ist denn deine Definition von einer Pauschalreise?
Ist per Definition eigentlich, dass alles gestellt wird, die Flüge, Hotel und dreimal Essen am Tag. Das heißt, streng genommen hatten wir keine Pauschalreise, weil bei uns war nur das Frühstück dabei. Und wir haben auch getrennt voneinander gebucht, also keine Pauschale. Aber nichtsdestotrotz kann man nicht verleugnen, dass Massentourismus ist und der Urlaub hätte genauso gut in der Türkei oder sonst wo stattfinden können, denn von der Umgebung haben wir genau gar nichts gesehen. Das ist das Problem ein bisschen bei Hurghada, es ist alles super schön, nur es ist halt alles auch super weit weg von irgendetwas. Das heißt, irgendwie das Tal der Könige wäre etwas gewesen, was wir uns anschauen hätten könnten, wenn wir... kulturell vielleicht ein bisschen mehr Abenteuerlust gehabt hätten, aber das ist mit 5 Stunden eine Reise hin, 5 Stunden dann wieder zurück, war das dann so ein bisschen, haben wir gedacht, nö.
Bleiben wir lieber auf deinem abgesperrten Property, weil das ist, glaube ich, in unserer Definition dann, oder was wir als familieninterne Pauschalreise verstehen, ja. Du bist halt in diesem Closed Premises, mhm. Es gibt dann auch die Sicherheitskräfte rundherum und dann bist du halt auf dem Grundstück vom Hotel und das ist es dann auch und dort wird auch alles geboten, was du brauchst. Und
das ist deine Welt dann, ja. Aber ich muss
es ist kein Städteurlaub, es ist nicht der Urlaub, wo du dir dann im Umfeld alles Mögliche ansiehst, weil es ist relativ viel Wüste.
Ja. Aber eben genau das geht's. Also deswegen die Frage, lohnt sich Hurghada? Das kommt ein bisschen drauf an, was du willst. Aber bei uns war es genau das Perfekte. Oh mein Gott, es tat so gut, mal eine Woche, beziehungsweise wir waren 5 Nächte, nichts zu tun, sich bedienen zu lassen. Und das ist, und ich glaube, das ist auch mein Problem, was ich damals mit Pauschalreisen gehabt habe, weil ich so innerlich so einen Glaubenssatz verankert habe, ja, man kann sich doch nicht so einfach machen. Oder ich habe ihm gesagt, ja, wenn ich Kinder habe, dann mache ich das, aber doch nicht, wenn ich jung bin und Energie habe. So, jetzt bin ich nicht mehr so jung, habe die Energie noch, aber ich muss die auch mal Batterien aufladen. Und du weißt ja, wie es ist, wenn wir irgendwie reisen, da ist so 7 Uhr morgens, erster Stopp, keine Ahnung, das Café.
Ja, wenn es halt 7 Uhr morgens wäre. Es ist ja eher 5.30 Uhr, ist dann Tagwache.
Ich fühle mich also so schlecht.
Beim Bundesheer war es einfach nicht einen einzigen Tag so wie wir. Das war vielleicht so in der ersten
Woche. Würdest du sagen, das Bundesheer ist weniger hart als ich?
Ja, definitiv. Beim Bundesheer hast du die ersten Tage, das nennt man dann so die Modenschau. Und das ist, dass du wirklich keine Ahnung, mitten in der Nacht rausgeholt wirst und dann musst du irgendwie deine Sachen packen, dann draußen antreten, dann wieder neu packen und so weiter und so hin und zurück. Wenn ich jetzt zurückdenke, hört sich das nach einem extrem entspannten Urlaub an.
Bundesheer. Extremst entspannter Urlaub. Okay, aber das muss ich, das tut mir auch ein bisschen leid. Ich weiß
nicht,
wer es nachvollziehen kann, aber ich bin ein absolutes Early Bird und auch beim Urlaub einmal wirklich um 4:30 wieder aufgewacht. Weil,
einmal? Das ist ja sehr unglaublich.
Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich schlafe ja auch um 9.
Richtig.
So, weißt du, ich komme ja auf meine Stunden rein, theoretisch. Und dann freue ich mich so auf den Tag und dann hält mich einfach nichts ins Bett und dann muss ich raus. Und einfach.
Was ja auch passt, es ist auch am Morgen wird es ja doch relativ bald schon hell und auch sonnig und einfach lupenreiner Sonnenschein. Mhm. Was dann eigentlich ganz angenehm ist, ist dort auch, es wird jetzt nicht, dass es regnet und deswegen abkühlt. Es geht dann einen Tag eine steife Brise. Und dann
okay, steife Brise. Oh Gott, das ist so überzeichnet. Also können wir bitte über das Wetter reden, weil das ist in Nogada gerade im April. Also das ist für meine Definition von Perfektheit.
Okay, also die Parameter. Es hat zwischen 28 und
35, ja,
ja, 35. Sowas, Mitte 30 Grad. Regen, nee. Es ist maximales Bewässerungssystem für die Pflanzen. Und dann ist es windig.
Manche Tage waren tatsächlich windig, aber eine angenehme Windigkeit.
Ja.
Genau dieses Wort.
Passt so.
Das Problem ist da ein bisschen, dass man dann halt es viel länger in der Sonne aushält und dann Gefahr läuft, einen Sonnenbrand zu bekommen. Und man braucht immer eine Sonnenbrille. Aber wenn das meine einzigen Probleme sind, dann ist es auch okay im Urlaub. Ganz ehrlich, also auch die 30 Grad, es sind keine erdrückenden 30 Grad, es ist einfach schön.
Trockene Wärme.
Einfach nur schön. Und ich weiß noch, dass wir am Tag des Abflugs, da waren wir in Düsseldorf und da hatte es 27 Grad, da war gerade so ein Hoch. Und Markus und ich haben dieses Wetter nicht gepackt und es ist schwindig geworden, wenn wir aufgestanden sind. Also das war diese Wärme, keine Ahnung. Wir sind nicht gemacht für Deutschland.
Und das Klima ist einfach großartig. Ja. Man auch so vom ganzen, von der Atmosphäre, es gibt keine Moskitos. Es gibt Fliegen, die etwas lästig sind, aber auch nicht übertrieben. Es gibt sehr viele Spatzerl,
ja,
die kleinen Vögel und Raben.
Ja, die sind auch beim Frühstücksbuffet. Bisschen gemein, aber nein, summa summarum, perfektes Wetter. So, aber was kannst du denn bei diesem Wetter jetzt so alles machen? Also das ist natürlich, das hört sich alles schön an, aber wenn da jetzt nichts in der Umgebung ist, wird es einem da langweilig, Markus. Was sagst du denn?
Also es ist, du brauchst ein gescheites Hotel, und wenn es im Hotel dann so ist, dass es schon mal von der Anlage so ist, du hast verschiedene Poollandschaften, du kannst einfach dort die Seele baumeln lassen, du hast extrem gutes Restaurant mit einer guten Bar, dann hältst du schon aus.
Was war denn dein Highlight?
Von der Hotelanlage?
Nein, was du gemacht hast im Urlaub. Was ist schön.
Das Highlight ist, und das wollte ich jetzt noch sagen, wenn das dann noch kombiniert wird mit einem Zugang zum Strand, und das ist der Fall bei diesem Hotel, und dann bei diesem Strand das Meer auch noch so quasi ein privates Korallenriff dabei hat, wo man dann durchschnorcheln kann, das ist schon großartig, und das war, glaube ich, auch mein Highlight so von den Aktivitäten, weil viel war eigentlich ja von den Aktivitäten nicht los. Wir haben jetzt keine Morgen-Yoga-Sessions geplant oder irgendwelche Exkursionen.
Wir waren zweimal Wellness, einmal den ganzen Tag. Das war tatsächlich sehr gut, aber können wir bitte auf das Korallenriff eingehen, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also das am Roten Meer gelegen, das ist anscheinend auch eins der Korallenriffe der Welt, das noch wirklich in Farbe ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn alle anderen Korallenriffe, die verbleichen. Die sind
die Korallenbleichen.
Ja, die sind einfach nicht mehr so intakt, aber im Roten Meer ist das aus welchem Grund auch immer anders. Und ich bin ja einfach, oh Gott, also wer hier zuhört, der könnte meinen, ich bin ein bisschen unsympathisch. Ich habe es nicht so mit dem Tauchen und Schnorcheln. Mir tut es dann gleich mal in die Ohren weh. Und
das hat nichts mit unsympathisch zu tun. Es ist wie ein Kleinkind. Du gehst um 9 ins Bett und stehst um 6 auf. Dann wird erstmal geschrien, bis du was zum Essen hast. Und dann beim Schnorcheln tut das Trommelfell gleich weh.
Ja, und das Meerwasser mag ich eigentlich auch nicht. aber das, also ich bin normal immer jemand, der im Pool liegt und würde Pool immer Meerwasser bevorzugen. Aber da gehst rein, es ist glasklar. Du kannst ewig weit rausgehen. Und dann hatten wir so eine geile, geile Schnorchelbrille. Und ich glaube, das ist das Must-Have, wenn du nach Hurghada fährst.
Shoutout Snorkeling Shop in der Marina Bay.
Da kannst du eine Schnorchelbrille. kannst du
wahrscheinlich auch zum Schnarchen aufsetzen.
Eine Schnorchelbrille, die absolut bombenwasserfest ist, mit der du auch untertauchen kannst und nicht Wasser schluckst.
Ja, die geht über das ganze Gesicht. Das heißt, du kannst völlig frei atmen. Du musst noch dieses komische Mundstück von einem Schnorchel tragen. Und du hast einen super guten Blick. Also es schränkt das Sichtfeld nicht ein. Echt angenehm. Und Insider-Tipp. Du musst einfach dem Verkäufer sagen, du kannst jetzt nicht um 50 Euro kaufen, weil es im Gepäck nicht mehr passt. Dann geht er irgendwann so viel runter, dass er dir die neue Brille um 5 Euro am Tag, kannst du sie einfach mieten. Und das haben wir gemacht.
Und es war absolut wert. Also sowas habe ich im Leben noch nie gesehen. Also es ist so hübsch gewesen, so fesch gewesen. Okay, aber so, genug von ein bisschen Laber.
Es war von der, zusammenfassend, von der Location, vom Klima, von der Hotelanlage, so alles rundherums Essen, weil ich glaube, wir müssen jetzt dann über das Essen sprechen, okay. War es großartig. Die Hotelanlagen dort, das Hotel, in dem wir waren, ist eins der neueren, aber trotzdem auch schon etwas in die Jahre gekommen. Was vielleicht ein Unterschied zum Besuch vor 10 Jahren war, ist, dass sie vor, glaube ich, jetzt 7 Jahren haben sie das Hotel stärker auf Familien ausgerichtet. Mhm. Und das hat man auch gemerkt, dass viel, viel mehr Kinder dort waren. Sie haben aber dann auch abgetrennte Bereiche sogar am Strand für Kinder, eigenen Kinderpool und so weiter. Also es war trotzdem noch in Ordnung, dass es jetzt nicht so komplett als Familienhotel und jederzeit Rambazammer, dass es auch für uns als...
Ja, es hat auch viele Adult-Only-Bereiche gegeben, muss man dazu sagen. Und es ist definitiv ein 5-Sterne-Service und 5-Sterne-Hotel. Allerdings, wie gesagt, ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber durchaus fairer Preis. Ich würde sagen, ab 110 Euro in der Nacht geht's los. Je nach Anbieter kannst du wahrscheinlich auch einen besseren Deal erwischen. Aber wie gesagt, schauen wir noch mal kurz aufs Essen. Also lohnt sich Sommer Hurghada? Ja. Schauen wir noch kurz aufs Essen. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe auch eine Foodblog-Sparte mit 27 Bites, habe mich aber bewusst nicht dazu entschlossen, dass ich jetzt darüber einen Artikel schreibe, weil es ja doch sehr, ja, wir wollten ja auch nichts herauskunden, was sind die Cafés, was sind die Restaurants vor Ort. Nein, wir wollten sie uns ja einfach dort gut gehen lassen. Und dann war ich schon ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, dann verpasse ich ja die ganzen Spezialitäten, die es in Ägypten gibt. Und natürlich, wir haben wieder die Einflüsse von der arabischen Küche mit Baklava, solchen Sachen. Auch Sumak, das Gewürz, ist da ganz vertreten. Aber wir haben doch sehr ägyptenspezifische Klassiker auch kennengelernt beim Frühstücksbuffet. Und was vor allem auffällt, ist, dass die Fava-Bohne, auch bei uns bekannt die Ackerbohne, super beliebt ist. Die wird da in alle möglichen Gerichte verarbeitet, unter anderem auch beim Frühstück. Und du hast Falafel, kennst du? Falafel kennt man. Die werden ja eigentlich aus Kichererbsen gemacht, allerdings in Ägypten speziell aus dieser Fava-Bohne.
Und die
schmecken
war
nicht ganz so geil.
Naja, es war einfach anders. Vor allem, die wurde ja schon beim Frühstück angeboten, und hat man auch bei einigen Tellern von den anderen Gästen gesehen. Und du weißt ja ganz genau, schauen wir jedes Teller vor jedem Gast an, muss ich wissen, was die essen. Und war sehr beliebt. Aber dann speziell die Soßen, Gewürze und so weiter. Es war ein sehr, sehr breit gefächertes Essensangebot. Mhm. Aber immer dann so mit einer, ich glaube, ägyptischen Finesse. Ja. Und das ist speziell beim Fisch, beim Gemüse und so weiter, dass sehr viel auch gegrillt wird.
Ja.
Also diese Grillnote. Und das hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Es ist eigentlich nichts wirklich übertrieben gewürzt, also scharf oder sehr, sehr salzig, eigentlich sehr neutral.
Können wir nur bedingt beurteilen. Ich glaube, gerade in solchen fairen Hotels ist natürlich da alles ein bisschen auf den europäischen Gaumen abgeschmeckt. Ich will noch auf kurz 2 Gerichte eingehen, da diese auch super bekannt sind. Und zwar Ful Medam. Das ist einfach ein Bohneneintopf, auch aus diesen Ackerbohnen. Und dann gibt es das Ganze noch als Püree. Das ist super, super bekannt und das sollte man testen. Das ist, oh mein Gott, also das liebe ich. Das frage ich mich wirklich, warum ist es nicht bekannter oder populärer? Warum gibt es hier nicht öfters? Weil das ist natürlich auch ein sehr gesundes Frühstück, ein veganes Powerfrühstück, reich an Proteinen, das hält dich wirklich gut satt. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, liebe Zuhörer und Zuhörerin, wir haben ja bei der Folge Marrakesch, aka Marrafesch, so, haben wir ja über unsere Liebe zu dem Pfannkuchen gesprochen. Und da gab es sowas Ähnliches.
Und das waren die Fateh. Irgendwie so ähnlich wie Fateh, oder?
Ja, Fetir. Das wird auch ägyptische Pizza genannt. Das gibt es anscheinend in Ägypten überall, auch so bei klassischen Ständen, wenn man sich mal außerhalb Hotelanlagen herumtreibt. Und das besteht aus mehreren Schichten Blätterteig mit viel Ghee oder Butter dazwischen, ist auch interessant. Ghee, das kenne ich eigentlich nur aus der ayurvedischen Küche. Und das ist ein Rezept, das super fein schmeckt und das ich auch übrigens jeden rate, der zunehmen will, denn das ist eine Kalorienbombe vom Feinsten.
Fährt so richtig ein. Du musst noch kurz erklären, was ist denn überhaupt Ghee?
Ghee ist eine geklärte Butter.
Also Fett.
Ja.
Okay.
Genau. Und es soll ein bisschen reichhaltiger und auch ein bisschen gesünder sein als Butter, deswegen ist es in der ayurvedischen Küche beliebt. Allerdings ist diese ägyptische Pizza, also dieses Fettier, kann gefüllt sein mit Käse, mit Rinderhack, mit Schokolade, mit Kokosnuss, mit Rosinen, also alles ist möglich. Und also das ist wirklich, oh, das hat mir sehr gut geschmeckt.
Da hab ich auch gern hingegriffen beim Frühstück und dazu dann natürlich noch pochiertes Ei. Mein absoluter Lieblingsklassiker. Wer mich mal zum Urlaub einladen möchte, sicher nicht ohne pochiertes Ei, sonst bin ich nicht dabei. Wir haben, ist ja immer auch die Frage, so Joghurt und Milch, weil das unterscheidet sich immer total. Wie findest du das Joghurt dort?
Also es hat keine große vegane Section gegeben, um ehrlich zu sein. Und es hat auch beim Joghurt keine vegane Auswahl gegeben. Bei den Milchalternativen hat es definitiv Mandeln gegeben und meinen Cappuccino konnte ich auch mit Hafer trinken. Allerdings jetzt keine Erbsenmilch oder sonst fancy Sachen. Aber ja, braucht es dann auch nicht, meiner Meinung nach.
Bevor wir jetzt natürlich noch auf den Kochworkshop eingehen, war es ja auch schon wieder spannend und das ist in gewisser Weise in unserer Geschichte kommt das ja auch immer wieder vor, dass sich so politisch ganz, ganz gravierende Dinge abspielen, wenn wir irgendwo hinfahren. Das war schon damals in New York, da wurde dann irgendwie ein Staatsputsch in der Türkei damals geplant und jetzt war es natürlich so, dass wir genau nach Ägypten gereist sind, als sich diese Spannungen zwischen Israel und dem Iran immer weiter verschärft haben und nachdem Ägypten ja auch direkt an Israel grenzt, war das schon eine sehr angespannte Situation. Man hat sich, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber es schon sehr sicher gefühlt und ich glaube, man kann auch sagen, dass Ägypten ja relativ neutral ist in diesem Umgang und das damit hat man auch als westlicher Tourist jetzt kein unangenehmes Gefühl.
Ja, das war vielleicht noch, das ist eine Situation gewesen, wo wir mit der Mission nicht gerechnet haben, wo Markus dann auch noch gesagt hat, ja, uns muss klar sein, was wir da tun und wohin wir reisen. Aber wir sind dann doch sehr froh gewesen, dass wir hingefahren sind und bei all diesen politischen Geschehnissen, die auf der Welt sind, ja.
Ja. Aber es war am Ende die richtige Entscheidung, hat alles zu bieten gehabt, was uns so Spaß macht für diese Art der Reise. Also von dem her, Hurghada, wie
was
viele...
Was wird die nächste Reise?
Ja, warte mal, jetzt muss ich noch kurz... Von 1 bis 10, 10 am höchsten, wie viele Punkte würdest du an Hurghada vergeben?
Oh, das ist so schwierig. Im Vergleich jetzt zu anderen Reisen oder generell?
Generell, dass die Allgemeinheit etwas damit anfangen kann.
Okay, also bei mir ist Urlaub immer 9 mindestens.
Okay, super. Also das ist schon mal absolut nicht hilfreich. Ich würde sagen, Hurghada, 8 von 10 Punkten, ganz, ganz stark getrieben durchs Klima und Hotel und das fantastische Essen.
Und Preisniveau, was würdest du da noch sagen?
Ja, das ist auch so ein ganz wichtiges Argument, man versucht ja immer, oder man hört ja dann so oft, ja, aber so günstig ist es nicht mehr.
Und ja,
es ist
eigentlich,
es ist das Preisniveau dort, also man zahlt genauso viel wie bei uns. Nein, ich finde tatsächlich, dass in Ägypten für das, was geboten wird, in Hurghada, dass es extrem gut ist.
Ja, also das muss man schon sagen, weil ich würde ja auch sagen, es ist eigentlich nicht so günstig und man darf sich jetzt da nicht vormachen, dass das ein Schnäppchen ist, aber es ist gerechtfertigt, weil es liegt definitiv mit, wenn nicht sogar über einen europäischen Standard und ja, natürlich sind da die Kosten günstiger, aber warum?
Ja, Sie haben auch erklärt, warum das teurer ist, weil in Hurghada, in diesem Bereich, wird überhaupt keine Lebensmittel produziert vor Ort, funktioniert einfach nicht, sondern das kommt alles aus Kairo. Ja. Und Kairo ist, ja glaube ich, ungefähr 5-6 Stunden weg.
11 Stunden mit dem Auto.
11 Stunden mit dem Auto, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Und damit mit diesen weiten Wegen, das ist in Europa ja genauso.
Ja, na absolut. Also fairer Preis, aber jetzt auch nicht, also geht jetzt nicht für 300 Euro in so einen Urlaub.
Wenn man halt nur 2 Nächte bleibt.
Gut. Okay, so viel dazu.
Gut. Kochworkshop. Erzähl mal, was ist geplant?
Gut, also, das hat sich im Urlaub nochmal, das hat mich gerade geschubst.
Die sind immer so frech beim Podcast aufnehmen.
Im Urlaub hat sich das Ganze ein bisschen konkretisiert, also wir sind ja da nicht und lassen sich nur die Sonne auf dem Arsch scheinen, wir tun da auch was. Und da hat sich die Idee nochmal verfestigt und alles konkretisiert. Das heißt, der Kochworkshop erfindet statt. Wir freuen uns riesig. Am
4.
Ich wollte kurz nachschauen. Am 4. Juni
um 18.30 Uhr
um 18 Uhr geht's los. In Oberösterreich, im Innviertel, beziehungsweise genau gesagt in Ried im Innkreis, wird es losgehen. Und es war beim letzten Workshop schon sehr auf darmfreundliche Kost fokussiert. Das geht jetzt nochmal weiter. Natürlich bleibe ich meinem Kernthema treu, aber es geht auch vor allem um entzündungshemmende Kost, ganz wichtig. Einfach um. Ja, nicht nur ganz, ganz leckere Rezepte mit euch zu teilen, sondern natürlich auch ein bisschen was zu lernen, welche Hero-Lebensmittel es gibt, wie kannst du deine Ernährung ganz spielerisch einfach ein bisschen pushen, damit du, ja, einfach gesünder bist.
Sag, wer an der Bar steht.
Okay, natürlich gibt es da natürlich auch ein bisschen was zu essen und zu trinken und auch Markus ist wieder dabei. Markus, was?
Ich stehe an der Bar.
Sehr gut.
Happy Hour von 19 bis 20 Uhr.
Der Kochworkshop kostet 97 Euro inklusive den Kochzutaten, den ganzen Essen und natürlich auch ausgewählten Getränken, sowohl alkoholisch als auch nicht alkoholisch, obwohl so fair muss man sein, dass er nicht gerade entzündungshemmend ist.
Das kommt drauf an. Da gibt es schon ein paar so ein Schnapserl. Schnapserl zum Beispiel. Da bin ich felsenfest überzeugt, dass das jede Entzündung im Körper bekämpfen kann.
Gut, okay. Für den theoretischen Teil bin ich dafür zuständig, aber für die Unterhaltung ist definitiv auf Markus da. Und wir freuen uns auf ganz, ganz, ganz viele Gleichgesinnte. Es soll wirklich ein informativer Abend werden, aber auch ein schöner, runder Abend, der dir lange Zeit im Gedächtnis bleiben soll, wie uns.
Du musst es noch erklären, wie man sich anmelden kann, am einfachsten.
Am besten gehst du auf die Website, auf meine Website, www.michelas.net, unter dem Punkt Workshops, so jetzt muss ich direkt nachschauen, gibt es auch eine Unterkategorie, Kochkurs im Innviertel, da wird alles beschrieben und da kannst du dich noch mal ein bisschen durchlesen, durchklicken, kannst mir natürlich auch gerne nochmal schreiben und mir Fragen stellen, falls du ein bisschen unsicher bist, falls du ja irgendwelche Unverträglichkeiten hast. Übrigens, der Kochworkshop ist nicht rein vegan, denn auch entzündungshemmende Lebensmittel kommen in tierische Produkte vor, wie beispielsweise natürlich Omega-3-reiche Fische. Wenn du jetzt allerdings lieber auf vegane Produkte zurückgreifen willst, finden wir da auch Alternativen. Lass es mich einfach wissen. Scroll ganz nach unten und melde dich noch am besten an. Die Plätze sind begrenzt. Und damit würde ich sagen, backen wir's.
Wir sehen uns dann am 4. Juni am Seidinger Gut in Münster. Audiomäßig beim nächsten Podcast.
Genau. Vielen lieben Dank, dass du wieder zugehört hast und dann bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.